Ich muss erst beginnen mit Grüßen. Hätte ich fast vergessen, aber als ich eben da saß, habe ich mich erinnert, ich soll euch einmal aus Hamburg grüßen. Da war Evangelium 21 Konferenz, waren so 1700, 1800 Leute. Eine tolle, wirklich sehr gesegnete Konferenz. Und da wurde von der Konferenz und von der Arche-Gemeinde, in der das stattfand, Grüße an euch. Grüße aus Albanien. Da komme ich gerade her, diese Woche. Auch da wurde mir aufgetragen von meinen Studenten, ich soll die Gemeinde zu Hause grüßen. Grüße aus der Türkei. Also es häuft sich heute. Das war eine anglikanische Gemeinde. Ich habe noch nie in einer anglikanischen Gemeinde gepredigt. Irgendwann ist Premiere. Das war die erste evangelisch-armenische Kirche überhaupt. Also nicht orthodox, sondern eine evangelisch-armenische Gemeinde hat dort, ich glaube im Jahr 1846, eine Kirche gebaut. Mittlerweile ist da unter anderem eine anglikanische Gemeinde drin, eine türkische, und die grüßt euch auch ganz herzlich. Wir haben eben im Gebet gehört, wie hast du gebetet, Ola, bei den Kranken stärken, hast du, glaube ich, gesagt. Die Kranken stärkst, wenn ich mich recht erinnere. Heilende Hände. Genau, ja. Und in Hamburg hatte ich wieder zwei Begegnungen mit Menschen, die sehr schwer krebserkrankt sind. Eine davon ist eine meiner engsten Freundinnen. Und ich weiß nicht, ob ich es überhaupt schon mal erlebt habe, aber bei beiden, ganz besonders auch bei dieser Freundin, habe ich ein Ruhen in Gott gemerkt, wie ich es seltenst erlebt habe. Ein Ruhen in Gott. Und als die Ulla eben gebetet hat, ging mir durch den Kopf, ja, es ist das ganz wichtig, das Stärken, das Durchtragen, die Gegenwart Gottes. Es ist aber auch, was Gott Einzelnen zutraut. Nicht nur auferlegt, sondern zutraut. Da staune ich und habe mich gefragt, hätte Gott mir das auch zutrauen können bei diesen Begegnungen in Hamburg. Da wollte ich euch auch gerne teilhaben lassen an diesen Erlebnissen. Ja, zurück nach Bonn. Zurück hier in die Gemeinde. Und ich lese in meiner persönlichen Bibellese einen zweiten Korintherbrief gerade. Ich weiß, den haben wir lang gemacht hier in der Gemeinde. Und deshalb aber muss ich heute noch mal was aus dem zweiten Korintherbrief aufgreifen. Zweiter Korintherbrief in Kapitel 13, Vers 10. Da schreibt Paulus von der Vollmacht, die der Herr mir gegeben hat zur Erbauung, und nicht zur Zerstörung. Eine Vollmacht, die er gegeben hat zur Erbauung. Aufbauen, nicht niederreißen. Gemeindebau und nicht Gemeindeabriss, um im Bild zu bleiben. Und so dachte ich, ich muss heute über Gemeinde predigen. Gemeinde. Apostelgeschichte 20, da heißt es, Gemeinde ist so unendlich wertvoll, denn Jesus hat sie mit seinem eigenen Blut erkauft. Das ist doch unfassbar, oder? Gott hat uns als Gemeinde mit dem höchsten Preis bezahlt, den man hätte bezahlen können. So wertvoll ist für ihn Gemeinde. Und das ist doch irgendwo in Verbindung mit dem, was der Paulus schreibt, nicht Abriss, nicht Zerstörung, sondern Gemeinde aufbauen. Das ist auch unser Auftrag. Und ich möchte dazu heute Morgen über zwei Punkte reden. Zwei Punkte, die von Gott kommen. Für Gemeindebau. Das eine, Gaben. Das zweite, Neigung. Neigung. Und ich werde lang über Gaben reden und ich werde kurz über Neigung reden und deshalb fange ich damit an. Was ist denn eine Neigung? Eine Neigung bei Gemeindebau. Ist das schon mal jemand begegnet, der Ausdruck? Ja? Immerhin eine nickt. Bin ich nicht ganz allein? Bisschen laut. Da wärst du eher bei den Gaben. Aber du bist schon recht nah dran, Matthias, recht nah dran. Neigung ist das, was Gott jedem Einzelnen aufs Herz gelegt hat. Wo möchtest du in der Gemeinde etwas bewirken? Wo möchtest du im Reich Gottes etwas mitbauen? Was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Und ich bin erschrocken, eben als eine einzige zaghaft den Finger gehoben hat. Ich hoffe, ich habe noch ein paar übersehen, dass das nicht bekannt ist. Es ist ja nicht der Begriff, aber die Sache. Es ist so wichtig, dass Gott uns tatsächlich das Herz brennend macht für Gemeinde. Allgemein. Und dann das kleine Stückchen, wo ich was dazu beitragen kann. Ich bin jetzt schon länger im Dienst, einige Jahrzehnte. Und wenn dieses Brennen einmal aufhört, bitte holt mich da vorne weg. Wenn man das nur abhandelt, weil es ein Job ist, das geht nicht. Aber das ist nicht nur, wenn du vollzeitig tätig bist, sondern auch, wenn du ehrenamtlich tätig bist, wenn du zum Reich Gottes gehörst, wenn du zur Gemeinde Jesu gehörst, dann muss dein Herz brennen. Und dieses Brennen kommt von Gott. Und ich muss mir dieses Brennen immer wieder schenken lassen. Manchmal gibt es Entmutigung. Manchmal erlebt man Schlechtes in der Gemeinde. Manchmal Erfolglosigkeit und. Es ist nicht immer einfach. Aber lass dir neu dieses Brennen schenken und mach dir bitte bewusst, wofür brennt in der Gemeinde Jesu dein Herz? Wo möchtest du dich einbringen? Warum? Weil Gott dir diese Neigung geschenkt hat. Neigungen. Das Verrückte ist ja, dass wir so manche Neigung haben und so manche Neigung, die auch nicht gut ist. Und damit beschäftigen wir uns. Aber mit diesem Brennen, das uns Gott schenkt, das ist eine tolle Sache. Gaben. Begabungen. Da könnte man jetzt einen ganzen Seminartag oder auch mehrere drüber machen. Ist ein großes Thema. Gibt vier wesentliche Bibeltexte, wo einzelne Gaben genannt werden. Das ist einmal Römer 12 und 1. Korinther 12. Gut zu merken. Römer 12. Der nächste Brief ist 1. Korinther, wieder 12. Epheser 4 und 1. Petrus 4. Das könnt ihr euch merken. Und ich möchte heute zugrunde legen ein Stück aus Römer 12 und lese uns das. Römer 12, die Verse 3 bis 8. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselben Aufgaben haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand die Gabe des Dienens gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er's gern. Ich habe bewusst nicht nur die Verse 6 bis 8 gelesen, wo die einzelnen Gaben aufgezählt werden, sondern ganz bewusst das, was davor kommt, denn es macht überhaupt keinen Sinn, mit einzelnen Gaben umzugehen, bevor man nicht den Rahmen hat. Deshalb fangen wir mit Vers 3 an. Alle Gaben, alle Begabungen, alle Befähigungen sind ein Geschenk Gottes. Da fängt alles an. Nicht aus mir selbst, sondern du bekommst von Gott ein Geschenk, eine Gabe. Ich lese nochmal den Vers 3. Ich sage, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten. Mehr von sich halten, höher von sich denken, sich überschätzen. Das wäre so die Haltung, ja, also Jesus kommt ja ohne mich gar nicht aus. Oder die Gemeinde kommt ohne mich gar nicht aus. Und wenn ich nicht komme, dann bricht hier ja alles zusammen. Ich glaube, das ist bei uns nicht ganz so ausgeprägt und darüber bin ich froh. Ich erlebe es manchmal auch anders. So dieses Denken, ich bin unentbehrlich, das halte ich für ganz vermessen. Das passt nicht zum Maß des Glaubens, wie es hier heißt. Ein alter Prediger hat mal gemeint, nur von einem hat Jesus gesagt, der Herr bedarf seiner, und das war ein Esel. Das ist ein hartes Wort, da sind wir beim, als Jesus nach Jerusalem als König einreitet. Und da, je nach Bibelübersetzung, kommt tatsächlich die Formulierung, als es um den Esel geht, der Herr bedarf seiner. Ja, bilde dir nicht ein, dass Jesus dich brauchen würde. Eigentlich bräuchte uns Gott wirklich nicht. Und manches Mal denke ich, er wird es ohne mich besser machen können. Ganz sicher würde er es besser machen können. Aber das Faszinierende daran ist doch, dass Jesus die Entscheidung getroffen hat, seine Gemeinde mit dir und mir zu bauen. Ob ich das verstehen kann oder nicht, darauf kommt es nicht an. Aber das hat Jesus so beschlossen. Ist das eine alte Binsenweisheit? Überhaupt nicht. Ich finde das faszinierend, dass Gott ausgerechnet uns sich ausgesucht hat, dass wir hier zusammen in Bad Godesberg eine Gemeinde bauen, bilden. Das ist toll. Aber deshalb maßvoll von sich denken. Er hat uns Gaben dafür gegeben. Er hat uns dafür ausgewählt. Ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Das Maß des Glaubens ist wieder so eine Stelle, wo die Theologen sich fast überschlagen und jeder es anders sieht. Ich glaube, es ist gar nicht so schwierig. Es fängt damit an, in der Abhängigkeit von Jesus. Da fängt dieses Maß des Glaubens an. Ja, diese totale Abhängigkeit, so wie Jesus in Johannes 15, Vers 5 sagt, ohne mich könnt ihr überhaupt nichts tun. Genau so ist es auch in unserer Arbeit in der Gemeinde. Jetzt sage ich etwas, was euch vielleicht überraschen wird. Gaben funktionieren manches Mal von selbst. Gaben, die Gott gegeben hat, Begabungen funktionieren manchmal von selbst, egal wie deine Beziehung zu Jesus aussieht. Das ist verrückt. Wir haben dann vielleicht die größeren Beispiele im Auge, wo ein sehr erfolgreicher Evangelist oder Pastor eigentlich die ganze Zeit im Ehebruch lebt oder sonstiges Schlimmes und trotzdem kommen Menschen zum Glauben. Und trotzdem funktioniert seine Gemeinde. Und Menschen werden gesegnet in der Gemeinde. Und sein Leben ist überhaupt nicht in Ordnung. Ich habe keine Ahnung, bei wie vielen das ist. Und ich möchte das niemand unterstellen. Wenn es rauskommt, ist es schlimm genug. Aber Gaben funktionieren so manches Mal, ungeachtet meiner Beziehung zu Jesus. Deshalb, das Maß des Glaubens hängt bei mir ganz eng zusammen mit einer engen, wirklich engen Verbindung mit Jesus. Mit einer reinen Beziehung und mit wirklicher Nachfolge Jesu. Da fängt es an. Maß des Glaubens, das hängt auch mit meiner Selbsteinschätzung zusammen. Selbsteinschätzung. Ich glaube, dass es eine Frage der Reife ist, dass man mehr und mehr erkennt, dass alles, was ich kann und bin, von Gott kommt. Und dass ich ohne ihn gar nichts bin und alles nur von ihm erhalten habe. Gaben dienen nicht zur Selbstverwirklichung, sondern zum Dienst für andere und an anderen. Auch Jesus ist ja nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern dass er diene und dass er sogar sein Leben gibt. Markus 10, 45. Ich mache hier nur noch einen Punkt. Maß des Glaubens. Das ist auch ein Maß der Treue. Ist übrigens im Griechischen tatsächlich dasselbe Wort. Glaube, Treue, Pistis. Hat der ein oder andere schon gehört. Dieses Maß des Glaubens ist ausgeteilt, also habe ich Verantwortung dafür, wie ich damit umgehe. An einer der anderen Stellen über Gaben, 1. Petrus 4, heißt es in Vers 10, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Ein Haushalter, ein Verwalter, der muss treu sein. Der muss treu mit dem umgehen, was Jesus ihm gegeben hat. Er muss es einsetzen. Ihr kennt, einige von euch kennen dieses Gleichnis von den Talenten. Und dann gibt es einen, der vergräbt. Die anderen setzen es ein und vermehren es. Er vergräbt. Dann kann wenigstens nichts wegkommen. Und er weiß ja, so heißt es in dem Gleichnis, dass sein Herr, wie heißt er, streng ist, hart ist. Das sagt sehr viel über das Gottesbild, das ich habe. Hast du einen Gott, der hart ist? Oder hast du einen Gott, der dir etwas anvertraut, damit du es einsetzen kannst, weil er genau weiß, was er dir gibt und das wirklich genauso beabsichtigt hat, wie er es tut? Es geht hier um Treue. Und da muss ich kurz einhaken. Bei dem Thema erlebt man das Unterschiedlichste, wenn es um Gaben geht. Da gibt es, nicht hier in diesem Raum, also ich habe es zumindest noch nicht erlebt bei euch, aber da gibt es tatsächlich Christen, die haben zum Beispiel nicht die Gabe des Stühlestellens. Ja. Kennt ihr das? Da müssen die Stühle gestellt werden für den morgigen Sonntagsgottesdienst und der Pastor ruft einen nach dem anderen an. Könntest du nicht bitte die Stühle stellen? Und dann heißt, da darf ich nicht die Gabe dazu. Wäre das eine Anekdote, würde ich lachen. Es ist keine Anekdote. Und ich sage nochmal, das ist mit euch sind die Erfahrungen ganz, ganz anders. Aber zu sagen, ich tue etwas nicht, weil ich nicht die Gabe habe, da droht ein Lust- und Laune-Prinzip. Manche sagen, ich tue nur noch das, für wozu ich begabt bin. Jetzt gar nicht bei Lust- und Laune-Prinzip, sondern voll davon überzeugt, wenn Gott mir doch diese Gabe gibt, dann soll ich nur noch diese Gabe einsetzen. Würde ich mir alles auch wünschen, ja. Ich habe Gaben, die würde ich sehr, sehr gern einsetzen. Nur noch die und das andere tun wir alles weg.
Wird es dem normalen Leben verhungern?
Genau. Das ist ein sehr guter Vergleich, Hermann. Im normalen Leben verhungern, weil wir manches Mal in der Gemeinde so umgehen, wie wir es im normalen Leben nie machen würden. Danke für dieses Beispiel. Ja, genau das ist es. Natürlich muss ich auch Dinge tun, für das ich jetzt nicht eine ausgesprochene Gnadengabe Gottes habe. Wenn ich aber gar nicht dazu komme, meine spezielle Gabe einzusetzen, und das gibt's auch, weil ich zugedeckt bin mit lauter anderen Aufgaben, dann werde ich auch kein guter Haushalter dieser Gabe Gottes sein können. In der Gemeinde ist das immer eine Riesenspannung. Das sind Aufgaben, die gemacht werden müssen. Und es gibt Aufgaben, die wären noch Optionen, die würde man gern mehr ausbauen. Aber du kannst ja nicht alles streichen, für das gerade die Gabe nicht da ist. Wir müssen uns da im vernünftigen Maß bewegen. Okay, Vers 4 und 5, überschrieben, es braucht jeden Einzelnen mit seinen Gaben. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Das hat die Ulla auch aus 1. Korinther 12 gelesen. Ein wunderbares Bild, dass Jesus das Haupt, der Kopf ist und jeder von uns ein Glied am Leib Christi. Ja, Hand hoch. Wer von euch ist ein Auge? Wer ist ein Zahn? Wer ist ein... Nein. Aber das ist das Bild hier. Alles, was zu einem Körper gehört, und da kannst du ja auch nicht einfach was rausschmeißen, so ist es mit dem Leib Christi. Wir sind Glieder an diesem Leib und entsprechend werden alle gebraucht. Ist ja hier in 1. Korinther 12 so deutlich, wo sich dann anfangen, die Körperteile zu unterhalten. Wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein. Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes. Das ist, wenn man den Eindruck hat, der andere wird gebraucht mit seinen Gaben hier in der Gemeinde, aber ich nicht. Das haben wir, glaube ich, auch. Dass man sich selbst für unbegabt hält, als hätte Gott einen vergessen. Andere Richtung, auch wieder 1. Korinther 12. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, die Nötigsten. Das ist immer bei der Überhebung. Ich werde gebraucht, du nicht. Das geht überhaupt nicht. Aber es geht beides nicht. Keiner soll sich abseits fühlen. Keiner sich abseits halten und seine Begabung nicht einsetzen. Was man manchmal dabei allzu leicht vergisst, ist, dass diese Begabungen von Gott kommen. Mein subjektiver Eindruck hier für unsere Gemeinde ist, dass wir weniger mit der Überschätzung zu tun haben als mit der Unterschätzung. Ich hoffe, ihr widersprecht jetzt vehement. Weil das ist nicht gut, was ich sage. Mit der Unterschätzung. Kann es sein, dass Gott vergessen hat, mir Begabungen zu geben? Ich werde es nicht fragen, wer von euch hat den Eindruck? Das wäre nicht fair. Aber manches Mal wirken auch die Gaben von anderen so groß und meine Gaben so klein und unbedeutend und eigentlich, ich bin nichts und ich kann nichts. Wenn jeder begabt ist von Gott. Und das steht zum Beispiel in Epheser 4, Vers 7. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben. Jedem Einzelnen, auch die wir jetzt hier sitzen. Wenn jeder begabt ist, dann ist das in gewisser Weise auch eine Beleidigung Gottes. Wenn ich sage, ich bin nichts und ich kann nichts und Gott hat mich vergessen. Das geht nicht. Gott hat keinen von uns vergessen. Gott hat jeden von uns begabt. Vielleicht hast du noch deine Gaben noch nicht entdeckt. Dann wird es Zeit. Vielleicht übst du sie längst aus und merkst es gar nicht und kommst dir so vor, als hättest du keine Gaben. Da müssen wir einander helfen. Einander auch zusprechen. Du bist so verzagt. Aber guck mal, wie toll du dich einbringst mit der Begabung, die Gott dir gegeben hat. Da brauchen wir einander. Da braucht es Lob, da braucht es Ermutigung. Und manches Mal braucht es Hilfe von außen, dass ich selbst überhaupt meine Gaben entdecken kann. Nicht jeder sieht die eigenen Gaben. Und es braucht ein Betätigungsfeld für Gaben. So, jetzt frage ich doch Hand hoch, wer von euch hat schon mal einen Gabentest gemacht, so mit Formularen und allem drum und dran? Jetzt sind da schon ein paar Hände mehr. Also ich bin jetzt 20 Jahre hier in der Gemeinde, hier haben wir es noch nicht gemacht als Gemeinde. Ich bin auch nicht unbedingt für solche Tests, kann Hilfsmittel sein. Was will ich sagen? Wir haben das in der Gemeindegründungsarbeit durchgeführt, bevor wir nach Bonn kamen. Und es hat sich gezeigt, diejenigen, die in der Gemeinde mitgearbeitet haben, für die war das eine gute Sache. Wenn du nämlich mitarbeitest, dann kannst du Gaben entdecken. Solange du ruhig auf deinem Sitz sitzt und nichts tust und nur darüber nachdenkst, wo könnte denn eine Gabe sein, da wird sich wenig tun. Deshalb halte ich nicht ganz so viel von diesen Fragebögen, sondern mehr vom Probieren. Und da müssen wir in der Gemeinde ein Übungsfeld schaffen, dass Menschen sich einsetzen können. Ausprobieren können auch mal, wo sind die Begabungen. Ja, noch nicken die Ältesten. Es ist eine Herausforderung. Und dabei viel erwarten dürfen. Danke, dass du das gesagt hast. Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ich bin froh, dass man Fehler machen darf bei diesem Ausprobieren. Ja. Aber dann muss man sich auch korrigieren lassen natürlich. Weiß ich, dass Gott mich hier an dieser Stelle gebrauchen möchte mit meinen Gaben. Weißt du das? Und weißt du, dass Gott dich nicht überfordert, sondern dir genau die Gaben gibt, die du für deinen Dienst hier brauchst? Es ist eine Sicherheit, von der ich lebe. Es heißt in einem alten Lied, nähret Gott die jungen Raben, kleidet er die Blumen ein, sollt er mich vergessen haben, da ich doch sein Kind soll sein. Nein, ach nein, mein Glaube spricht, Du, mein Jesus, lässt mich nicht. Das gilt auch für Gaben und Begabungen hier für die Gemeinde. Kommen wir zu einem letzten Punkt. Einige Beispiele, hier im Text sind 7, für Begabungen, die Gott austeilt. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand die Gabe des Dienens gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, also Gabe des Gebens, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er's gern. Gott hat reichlich Gaben, Begabungen ausgeteilt. Und wir könnten jetzt eben mit Römer 12, 1. Korinther 12, Epheser 4, 1. Petrus 4 überlegen, wie viel sind's denn? Manche sagen 30, andere haben vielleicht andere Zahlen im Kopf. Und da möchte ich nochmal einhaken. Ich habe jetzt in gut 30 Jahren, wo das mein Thema auch ist, immer wieder erlebt, dass so viel diskutiert wurde. Und ich brauche die richtige Lehre bei den Gaben. Und gibt es die eine Gabe noch oder gibt es die nicht mehr und hin und her? Für was sind Gaben da? Zum Diskutieren? Zum Gemeindebau, zum Einsetzen. Da möchte ich ganz sehr warnen. Ihr wisst, dass mir die richtige Theologie wichtig ist, sonst wäre ich nicht theologischer Lehrer. Aber Gaben sollen eingesetzt werden. Und wenn man diskutiert und diskutiert und sie nicht einsetzt, dann geht das völlig vorbei. Und ich bin kein guter Haushalter Gottes, wie es in 1. Petrus 4 hieß. Ich nenne es nicht die Gaben, die noch an den anderen Stellen stehen, aus Zeitgründen, aber das könnt ihr ja zu Hause gerne nachlesen, wenn ihr wollt. Doch, ich fange mit der ersten an, die hier genannt wird. Das ist die prophetische Rede. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Da kommt wieder das, was wir eingangs hatten, dem Glauben gemäß. Da ist Vertrauen auf Jesus, da ist Beziehung zu Jesus gefragt. Ich sehe hier, und da gibt es so viele Meinungen, aber ich sehe hier weniger die Zukunft voraussagen. Ich sehe hier ganz stark im Namen Gottes in die Situation hineinsprechen. Das ist ein Prophet im Alten Testament. Im Namen Gottes, erinnert ihr euch, ich habe heute angefangen mit Autorität, die der Paulus hat. Im Namen Gottes in die Situation hineinsprechen. Da musst du dir sicher sein, dass du kein falscher Prophet bist. Ich bin Alttestamentler, wie manche wissen. Ich liebe hier das Alte Testament ganz besonders. Wenn ich diese vielen Seiten durchgehe, ist etwas, was mit am häufigsten vorkommt, falsche Propheten. Gerade noch mit der Warnung, die ich gesagt habe, nur weil die Gabe wirkt, heißt es noch nicht, dass meine Beziehung zu Gott in Ordnung ist. Also es ist mir bei einem Propheten doppelt wichtig, dass die Beziehung zu Jesus stimmt. Und dann das ist eine große Autorität und hier macht ganz stark der Ton die Musik. Der Ton die Musik. Wenn ich hier morgens mal hindrehte und sage, so spricht der Herr, dann holt mich bitte vorne weg. Das ist ein hoher Anspruch. Haben wir, glaube ich, auch in den 20 Jahren, die ich jetzt hier bin, hier noch nicht erlebt. Also ich kann mich jedenfalls nicht erinnern. So spricht der Herr, direktes Gotteswort. Ich sage nicht, dass es das nicht mehr geben kann. Aber da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man sagt, ich habe einen Eindruck von Gott, prüft das, ob es von Gott ist. dann klingt das schon ganz anders. Gabe der Prophetie, das sagt man einmal, wie schätzt Gott das ein? Wie beurteilt Gott das? Gabe der Prophetie, das sagt man auch, was will Gott? Ich würde mir ein Wort der Prophetie wünschen bezüglich unseres Gebäudes hier. Ja. Haben Ulrike und ich in unserer geistlichen Heimat Adelshofen, Lebenszentrum Adelshofen, früher auch erlebt. Gerade im Blick auf Bau, da hat eine Schwester gemeint, ich habe den Eindruck, wir sollen bauen. Eine gewagte Aussage, wenn man kein Geld hat. Ja, ich habe den Eindruck. Und dann wird geprüft. Und wenn das von Gott ist, dann tut man's. Okay, die zweite Gabe, die hier genannt wird, ist jemand die Gabe des Dienens gegeben, so diene er. Also eben hatten wir doch so einen richtigen Hammer, Prophetie, und jetzt sind wir beim Dienen, oder? Nein. Ulla, sag's bitte lauter.
Nein.
Paulus würde sagen im Römerbrief, das sei ferne. Das ist genau unsere Einschätzung. Prophetie und Lehre und was alles, das ist irgendwo da oben und dienen, naja, es muss halt auch noch sein. Nein, das ist eine besondere Gnadengabe Gottes, die hier genannt wird. Genauso wie zum Beispiel in 1. Korinther 12 die Gabe des Wundertuns. Ja, besondere Gabe Gottes. Und jetzt sind wir beim Dienen. Das zählt genauso viel. Und gerade diese Gabe macht uns Jesus sehr ähnlich. Wenn wir umgestaltet werden wollen in das Bild Christi, da haben wir auch schon oft drüber geredet. Wenn du Jesus ähnlich sein willst, das Dienen steht da ganz oben. Denn er ist als Diener gekommen, wie wir vorhin gehört haben. Ist jemand die Gabe des Dienens gegeben, so diene er. So diene er, das heißt, er soll diese Gabe ausüben, auch wenn sie bei anderen, menschlich gesehen, oft nicht so viel zählt. Wenn du diese Gabe hast, wirst du übersehen werden. Hoffentlich kommt Dank. Aber er kommt nicht immer. Die Uhr geht hier schneller, ich bin mir sicher. Die Gabe des Lehrens überspringen wir mal. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Man könnte auch übersetzen, auch das ist ein Wort im Griechischen, was zwei Bedeutungen hat. Ist jemand Ermutigung gegeben, so ermutige er. Und ich glaube, dass beides zusammengehört. Das Ermahnen und Korrigieren soll aber bitte immer dazu führen, dass jemand ermutigt wird. Nicht, dass jemand, was war der Anfang der heutigen Predigt, zerstört wird oder niedergedrückt wird. Ermahnen ist manches Mal nötig, wenn jemand in Sünde lebt. Ja, und das gar nicht merkt. Oder wenn er in der Sünde gefangen ist und es endlich mal ans Licht gebracht werden muss, aber er schafft es nicht. Ja, da kann das Ermahnen ganz hilfreich sein. Es gibt Menschen, die warten nur darauf, dass ihnen endlich mal jemand auf ihre Sünde anspricht, die sie mit sich rumschleppen. Christen. Und dann ist es am Licht und es verliert seine Kraft. Und es ist heilsam. Und es ist ermutigend. Hier geht es darum, Ermahnung, Ermutigung, dass man Menschen vor Jesus stellt. Nicht meine Gelehrsamkeit, meine Seelsorgeausbildung, das sind alles gute Dinge. Aber das Eigentliche ist, Menschen vor Jesus stellen, dass er sie heil macht. Das Hebräische hat da ein wunderbares Wort, das ihr auch kennt, Shalom. dass der Mensch wirklich ganz heil wird, ganz Frieden bekommt. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Gabe des Gebens, das ist natürlich jedem Christen aufgetragen, dass man gibt. Aber dann gibt es nochmal eine besondere Gabe des Gebens. Das sind Menschen, die geben einfach alles, manchmal auch, und denken nicht darüber nach, was die Folge ist. Gibt solche Christen? Martin Luther war so jemand, der hat ohne weiteres mal auch mal das ganze Tafelgeschirr, also das Besteck und Teller und alles gegeben, weggegeben, hat aber nicht berücksichtigt, dass sie jeden Tag um die 30 Gäste zum Mittagstisch hatten. Und dann hast du noch die Tischplatte, das ist... Die Katharina hat sich gefreut, Katharina Luther. Da sind wir schon bei den Spannungen. Wenn du mit einem verheiratet bist, der die Gabe des Gebens hat, das ist nicht ganz einfach, aber auch der, der die Gabe des Gebens hat, für den sind die anderen so knausrig. Wie könnt ihr so auf eurem Geldbeutel sitzen? Das ist eine tolle Gabe. Ganz tolle Gabe. Und ich staune immer wieder, was Menschen, wie Menschen auch heute einfach alles geben, was sie haben, und Gott sie trotzdem versorgt. Gabe der Leitung, das machen wir jetzt auch nicht mehr. Wäre das, also steht jemand der Gemeinde vor, so sei er vor sorgfältig. Sondern wir machen die letzte und kommen damit auch zum Schluss. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Wisst ihr was? Das ist meine Lieblingsgabe. Nicht, weil ich so besonders barmherzig wäre. Ich finde mich eher manches Mal unbarmherzig mit Menschen. Aber da bist du zutiefst im Wesen Gottes. Gott ist gnädig und barmherzig. Das steht mindestens 300 Mal im Alten Testament. Rein jetzt von den hebräischen Worten. Gnädig, barmherzig. Und dann gibt uns Gott diese Gabe, so wie er im tiefsten Inneren ist. Und wir können sie ausüben. Das ist nicht nur was für die, die die besondere Gabe der Barmherzigkeit bekommen haben. Das ist was für uns alle. Und ich glaube, dass da auch unsere Gemeinde ein prima Übungsfeld ist, was Barmherzigkeit angeht. Also zumindest für mich. Schließen wir mit 1. Petrus 4, Vers 10. Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich bin immer wieder begeistert davon, dass du uns schwache, eigentlich unbegabte und gar nicht fähige Menschen zu deinen Mitarbeitern gemacht hast, uns in Gemeinde gestellt hast, die so wertvoll ist für dich. Und wir sollen durch dich und du durch uns Gemeinde bauen. Danke, dass du uns Neigungen gibst, wo wirklich unser Herz brennt. Da möchte ich was verändern im Reich Gottes. Da möchte ich was bewirken. Danke, dass solche Neigungen von dir aufs Herz gelegt werden. Danke, dass du in deiner Liebe genau weißt, welche Gaben du jedem Einzelnen gibst. Danke, dass du für jeden von uns einen Platz hast. Und danke, dass wir die Gaben einsetzen können. Für die anderen zum Segen und für dich zur Ehre. Amen.